Entschuldigung.
Schade. Diesen gigantischen Räusperer habe ich nicht aufgenommen. Der war wirklich episch.
Achso, weißt du, was mich wirklich bewegt hat, was ich gleich erzähle, die Geschichte mit Uwe Jens mit der abgebrochenen Carmen vorstelle. Hast du die mitgekriegt?
Ja, klar habe ich die mitgekriegt. Erzähl doch mal kurz.
Am Sonntag war eine Aufführung der Oper Carmen. Und ist das Carmen?
Das Carmen.
Naja. Die wurde abgebrochen und zwar trat jemand vor den Vorhang und sagte, ja, wir können leider nicht weiterspielen wegen eines Krankheitsfalls. Mhm. Man musste dann nach Hause gehen. Und hinterher kam raus, die Oper macht Schnelltests, Corona-Schnelltests der Darstellerinnen und Darsteller, macht aber auch immer regelmäßig PCR-Tests, denn er gibt es ja bekanntlich erst verzögert kommt und irgendwie während dieser Vorstellung schlug ein positiver PCR-Test eines Darstellers ein und dann haben die sofort alles abgebrochen und jetzt kam wohl auch raus, dass dann ein weiterer Test negativ war, also es war auch noch falscher Alarm und die haben aber dann so Arbeitssicherheit und pipapo so reagiert, dass die wirklich dann radikal gesagt haben, na wenn da jetzt hier einer Corona hat, müssen wir abbrechen.
Na super.
Fand ich irgendwie echt eine sehr irre Geschichte aus dem wahnsinnigen Leben eines pandemiegebeutelten Landes. Das
war, fand ich aber daran besonders bemerkenswert, dass unfassbar viele Menschen auf RP Online diese Geschichte lesen wollten, die ja ehrlich gesagt, also jetzt seit 2 Jahren haben wir ja dieses Problem, es ist ja jetzt nicht so was Neues, aber es scheint immer noch die Menschen wahnsinnig zu bewegen.
Ja, es war vor allem so eine Geschichte aus dem echten Leben irgendwie, ne?
Ja, ja. Apropos Geschichten aus dem echten Leben, Arne, was erzählst du uns heute im Podcast?
Ich erzähle dir und euch, dass die neuen Stadtbahnen der Rheinbahn erstmals unterwegs sind. Und das ist nicht weniger als ein historischer Schritt. Das letzte Mal, als die kamen, war noch Knight Rider und A-Team neu. Also als neue Stadtbahnen kamen. Jetzt gibt es das erste Mal wieder neue. Die ersten des 21. Jahrhunderts. Und ich erzähle mal kurz, was daran so toll ist.
Wahnsinn. Außerdem sprechen wir über Temperaturen, nämlich in den Düsseldorfer Bädern. Da wird jetzt die Wassertemperatur reduziert in den Hallenbädern und den Freibädern, um Energie zu sparen. Uwe Jens Runau erklärt, wie es funktioniert.
Und wir sprechen über ein Thema, an dem man diese Woche nicht vorbeikommt, nämlich die NRW-Landtagswahl und ein kurzer Abriss, was das für uns Wahlberechtigte in Düsseldorf bedeutet.
Und ich glaube, wir haben auch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
Ihr hört Folge Nummer 205 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,76 Meter.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Und wir sind schon wieder gezwungenermaßen verbunden per Zencaster und nehmen von fern aus, obwohl wir beide in Düsseldorf sind. Crazy. Ja.
Aber Frau Pawlitzki ist immer so busy irgendwie, ne?
Ich bin auf der falschen Rheinseite unterwegs. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Mann namens Markus auf Twitter. Hi Helene, ich bin nicht nur regelmäßiger Rheinpegelhörer, sondern habe auch mit meinem Kumpel selber einen Podcast. Jetzt kommt's, Arne, pass auf, jetzt kommt Kritik. Daher weiß ich, dass man auch mit recht einfachen Mitteln auch unterwegs einen Podcast mit gutem Sound hinbekommen kann. Da man nur schreibt, wenn es was zu meckern gibt, hier nun was zur letzten Folge.
Ja, die klangen auch wirklich Mist, echt.
Teilweise hatte man das Gefühl, dass man mitten in einer Autowaschanlage steht und hatte Mühe, euch zu verstehen. Nicht allein deswegen schon, weil sich Arnes Verbindung sehr nach Telefon angehört hat. Auch da kann man ein kleines Mikro anschließen und die Qualität deutlich steigern. Inhaltlich großartig wie immer, könnte die Übertragung ein bisschen mehr Fürsorge vertragen. Absolut richtig, Markus, da hast du total recht. Wir hatten ja etwas widrige Bedingungen und ich muss Arne komplett in Schutz nehmen. Arne war nämlich perfekt ausgestattet, saß er in seinem Homeoffice, hatte sein Headset auf und hat alles richtig gemacht.
Ich war trotzdem übersteuert irgendwie, ne?
War trotzdem übersteuert, weil wir mit einer Software arbeiten, die das offensichtlich nicht so gut regulieren kann. Jetzt heute arbeiten wir daran, dass das nicht mehr passiert. Ich hingegen saß ohne Mikrofon in einer Hotellobby, während neben mir gestaubsaugt wurde. Das ist, glaube ich, das Autowaschanlagengeräusch. Es tut mir sehr, sehr leid. Es wird nicht wieder vorkommen. Heute wird die Qualität auch nicht so toll sein, aber immerhin hoffentlich verständlich. Vielen herzlichen Dank für diese Zuschrift.
Was mich immer fasziniert, wenn man so spricht und ist verbunden, dann habe ich immer das Gefühl, da waren leichte Hintergrundgeräusche. Wenn man es hinterher hört, hat man das Gefühl, die Leute haben die ganze Zeit aufs Mikrofon eingeprügelt irgendwie. Ich weiß gar nicht, diese moderne Technik scheint Hintergrundgeräusche besonders laut aufzuzeichnen. Also ich fand das beim Reden überhaupt nicht so, also beim Zuhören fand ich es gar nicht so schlimm.
Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an der psychologischen Situation, weil wenn du mich siehst, dann liest du ja auch meine Lippen ab und so, ne? Und du konzentrierst dich auf mich, das ist ja dieser Party-Effekt. Mhm. Und wenn du dann aber nur hörst, dann hast du diesen Party-Effekt ja nicht. Du kannst dich nicht so gut konzentrieren auf die Stimme im Vordergrund. Ich bin auch heute hier in der Redaktion, wo auch um mich herum geredet wird, also das wird man auch hören wahrscheinlich. Aber man kann es nicht ändern, es ist, wie es ist. Es tut uns sehr leid, wir bemühen uns um Besserung. Aber Die Umstände, Leute, die Umstände. Egal. Lass uns über was Schöneres reden, nämlich darüber, dass wir demnächst mal wieder live podcasten vor Publikum und uns sehr freuen würden, wenn der ein oder andere vorbeischaut, nämlich auf dem Japan-Tag.
Und für einen Podcast wie unserem mit Party-Effekt ist das natürlich die ideale Location. Der Japan-Tag ist wieder da. Am 21. Mai, einem Samstag, wird er begangen und wir sind, na, nicht direkt da, aber auf dem Weg vom Hauptbahnhof dahin. Oder wird
Sind wir nicht am Rheinufer,
in der zentralen Innenstadt an einer der schönsten Stellen, die wo gibt.
Das stimmt. Wir sind am Ende von der Immermannstraße auf dem Martin-Luther-Platz, da wo die Shadow-Arkaden anfangen sozusagen. Also wenn ihr vom Hauptbahnhof die Immermannstraße runterlauft und dann werdet ihr so ausgespuckt in die Innenstadt und in die Altstadt und da stehen wir mit dem Medienmobil der Rheinischen Post auf dem Martin-Luther-Platz, schön unter Bäumen, gibt auch eine kleine Sitzgelegenheit, podcasten dort. Wir sind zwischen 12 und 16 Uhr vor Ort. Es gibt ein buntes Programm, wie es so schon heißt. Es gibt jede Menge Gewinnmöglichkeiten, worauf ich mich ganz besonders freue, Arne. Das hat jetzt nichts mit dem Rheinpegel zu tun, sondern gehört zum Rahmenprogramm unserer Veranstaltung, ist der Cup-Rahmen-Eating-Contest, den ich veranstalten werde.
Also, wer die meisten Cup-Rahmen schafft?
Nein, wer eine Cup-Rahmen am schnellsten schafft, der kann tolle Preise gewinnen.
Okay, so wie Schokoladenwettessen ohne Hände oder so ist das, okay.
So ähnlich, ich liebe sowas. Ich bin leider immer die Einzige, die sowas liebt. Ich hoffe sehr, dass ich genug Leute finde, aber ich glaube, wir haben echt richtig gute Preise. Unter anderem kann man bei uns gewinnen Tickets für das Apollo-Varieté. Also ich glaube, da kann man, und noch viele andere Dinge.
Aber es ist gut, dass du das hier ansprichst, dann bringe ich mir ein Lätzchen mit auf jeden Fall schon mal.
Du willst mitmachen? Ja, super. Ja,
für alle Fälle, wenn es mich überkommt. Mein Cup Ramen ist doch lecker.
Okay, sehr gut. Also einen Contestant haben wir dann schon mal. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich sollten wir einfach einmal du und ich den Contest vormachen. Und dann, dann machen wir vielleicht, dann haben wir uns ausreichend zum Klops gemacht, dass andere Leute es nicht so schlimm finden.
Der über den früheren NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement wird gesagt, dass er beim Biertrinken sein Gaumenzäpfchen, oder wie heißt das, hinten im Maul, zur Seite klappen konnte, sodass er quasi ein ganzes Bier stürzen konnte, ohne dass es überhaupt quasi im Mund zwischengelagert werden und dann so langsam, und dass das einen Teil seines politischen Erfolgs ausgemacht hat, der konnte wohl so richtig Bier wegziehen. Vielleicht können wir sowas mit Rahmen auch hinkriegen, dass man das noch so technisch ein bisschen Rahmen-Deep-Throating, vielleicht können wir das technisch verfeinern.
Das erinnert mich jetzt daran, dass ich mal unseren Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann gesehen habe, wie er eine Portion Spaghetti gegessen hat. Das war auch ein Anblick für die Götter, aber das gehört nicht
auch hierher. Auf Zeit? Okay, na egal, komm.
Ich glaube nicht eigentlich auf Zeit, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt echt gesagt nicht, wie wir überleiten sollen zu anderen seriöseren Themen. Also der Japan-Tag wird großartig, 21. Mai, 12 bis 16 Uhr, kommt vorbei, hört uns live podcasten. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auf RP Online und wir freuen uns, euch zu sehen, zu hören und euch einen unserer zahlreichen Giveaways und Gewinne zukommen zu lassen. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über Verkehr. Das haben wir lange nicht gemacht.
Das stimmt.
Es gibt neue Stadtbahnen. Ich bin ja neulich Stadtbahn gefahren und habe in einer Bahn gesessen, von der ich gedacht habe, mein lieber Schwan, das ist doch eigentlich hier, könnte man doch Geld dafür nehmen, dass man hier in so einem Oldtimer durch Düsseldorf fährt. Das ist ja so historisch, dass fast nicht auszuhalten ist. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm an.
Es ist in der Tat, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt für den jetzt heute erschienenen Artikel dazu. Die ältesten Stadtbahnen, die in Düsseldorf noch unterwegs sind, sind aus den Jahren 1972 und 1973. Also das sind 50 Jahre, die schon hier durch diese Stadt fahren. Das ist doch Wahnsinn, ne? Da war Willy Brandt ein junger Mann. Ja. Nein, nicht mehr ganz, aber war Willy Brandt zumindest noch Kanzler, ne?
Da stand Willy Brandt noch gut im Saft.
Da stand er jedenfalls noch gut im Saft, so viel ist sicher. Und was war denn noch? Was war denn da so Nummer eins in den Charts? Ich weiß es nicht. Wann wird es mal wieder richtig Sommer von Rudi Carrell oder sowas? Also ist verdammt lange her, ne?
Okay.
Jetzt müssen wir noch mal kurz eine kleine Begriffsklärung machen. Also bitte. Stadtbahn ist ein sehr seltsames Wort, das folgende Ursache hat. Düsseldorf hat ja bekanntermaßen U-Bahn-Tunnel, aber relativ wenige. Und die Bahnen, die durch die U-Bahn-Tunnel fahren, fahren ja auch die meiste Zeit, die meisten dieser Linien oberirdisch, ne, auf diesen sogenannten Zulaufstrecken zu den Tunneln hin. Mhm. Und deswegen gibt es in Düsseldorf diese komische Wortschöpfung Stadtbahnen. Also das sind im Grunde die Düsseldorfer U-Bahnen. Und jetzt muss man noch sagen, außer der Wehrhahnlinie, also dieser Tunnel, der 2016 eröffnet wurde, da fahren andere Bahnen. Also wir reden jetzt in diesem Fall über Hochflurbahnen. Das sind diese Bahnen mit den Trittstufen. Vorsicht, okay. Bahn klappt Trittstufen aus. Immer da, wenn der Bahnsteig
zu niedrig ist, müssen die Leute so hochgehen. Menschen mit Kinderwagen besonders lieben.
Ja, die sind ganz, ganz toll. Und die neuere Technologie, so seit den 1980ern, sind ja diese Niederflurbahnen, die normalen Straßenbahnen. Und auf der Wehrenlinie sind es auch Niederflurbahnen. Jetzt haben wir das einmal geklärt. Wir reden aber über die Hochflurbahnen, die immer noch auf sehr vielen wichtigen Strecken zum Einsatz kommen. Zum Beispiel im ganzen Tunnel zwischen Heinrich-Heine-Allee und Hauptbahnhof, das ist ja so der zentrale Düsseldorf-Besuchertunnel. Ne? Mhm. So, jetzt hat die Rheinbahn vor einigen Jahren, 2015, endlich mal das erste Mal seit den 1980er Jahren neue Bahnen bestellt. Also die bislang neuesten dieser Hochflurbahn, die kennt jeder vom Sehen, sind diese roten mit dem Noppenboden, der aus den 80ern, diese sogenannten B-Wagen, das ist so das Herzstück der Flotte. Und jetzt hat man endlich mal den Schritt gewagt und sich neue zusammenzimmern lassen. Und damals die Ausschreibung hat gewonnen der Hersteller Bombardier, der baut die im sächsischen Bautzen. Und und dann haben diese Bahnen erstmal sehr lange schlechte Nachrichten verbreitet. So ein Zug ist mal bei einer Testfahrt an einem Bahnhof in Bahnsteig in Duisburg vorbeigeschrammt. Und dann kam raus, die sind ein bisschen breit gewesen. Und dann gab es dieses Unternehmen Bombardier ist gerade in einem Umwälzungsprozess, ne, die sind übernommen worden und so weiter. Dann gab es immer wieder Verzögerungen, wann denn diese Bahnen kommen. Und dann wurde ein falsches Material verwendet. Und das war sehr, sehr frustrierend, weil natürlich, die alten Bahnen sind total überaltert. Die sollen jetzt eben noch nach und nach ausgemustert werden, die aus den 70er Jahren. Und natürlich, es sind die ersten Bahnen des 21. Jahrhunderts. Und sie können Dinge, die alte Bahnen nicht können.
Okay, zum Beispiel?
Sie haben eine Klimaanlage. Das ist das, was ich immer zuerst schreibe, weil es allermeisten interessiert. Endlich mal gibt es Rheinbahnzüge mit Klimaanlage.
Das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, in der Tat. Als es jetzt mal einen Tag wieder warm war, habe ich gerade eine U-Bahn genommen. Das ist ja auch olfaktorisch nochmal eine ganz neue Erfahrung, an einem Sommerabend in einer rappelvollen U-Bahn zu stehen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich bin so von Königsallee zum Hauptbahnhof gefahren, also von Steinstraße aus. Und rappelvoll, und jetzt mal ernsthaft, das ist ja so eng, das kennst du ja noch durch Corona überhaupt nicht mehr, so eng zusammenstehen in einer Bahn, an einem Sommerabend mit der entsprechenden Vielfalt von Gerüchen.
Schön ist das nicht.
Es ist nicht immer schön, aber es ist auch irgendwie ein Großstadterlebnis. Ich hatte trotzdem, es ist ja momentan so, alles, was wiederkommt, da denkt man, naja gut, es war nicht immer schön, aber es ist doch schön, dass es wieder gibt. Und so ging das aber mit dieser vollen Bahn irgendwie.
Man kuschelt sich so in sein altes Leben wieder rein. Aber also würdest du sagen, dass das Deepthroaten von Bier und das Besitzen einer Klimaanlage ähnlich politik- und stadtbahntechnisch ähnlich sie aufwertet?
Es ist also sehr, sehr schwierig.
Wertet das Deepthroaten von Bier einen Politiker so auf, wie das Haben einer Klimaanlage eine Stadtbahn aufwertet?
Also das Haben einer Klimaanlage alleine ist nicht, finde ich jetzt, kriegsentscheidend, aber es ist zumindest zumindest eines von vielen Features, die zeigen, dass in 35 Jahre Entwicklung von Stadtbahnen oder von Hochflurfahrzeugen doch viel passiert ist. Ne? Ja. Man muss bedenken, so ein Fahrzeug ist ja immer eine Maßanfertigung, also ein Unternehmen geht nicht in ein Autohaus oder Straßenbahnhaus und shoppt sich Züge, sondern das wird halt immer für entwickelt für ein Unternehmen. Das heißt, die Rheinbahn hat viel Grips da reingesteckt, wie diese Bahnen aussehen und so. Und sie sollen eben eine neue Visitenkarte sein. Und ich war ja in diesen Zügen schon drin und du merkst es sofort. Du kommst da rein. Es gibt endlich mal mehr Platz für Kinderwagen und Rollstühle in Eingangsbereichen. Es gibt, viel Schnickschnack, den die alten Bahnen nicht haben. Vor allem auch viel, was man jetzt nicht sieht an der Sicherheitstechnik. Also für die Fahrerinnen und Fahrer ist es ein Riesenvorteil, weil die mehr Platz haben und weil diese Sachen, wenn mal die Tür kaputt ist und der Fahrer muss da irgendwie mit dem Schrauber die Tür zumachen und so, das geht alles viel leichter und so. Es ist einfach eine Menge, was besser ist. Die Hoffnung ist eben natürlich, dadurch gibt es weniger Zugausfälle, dadurch fühlen die Menschen sich wohler und natürlich ist es auch eine Visitenkarte nach außen. Diese Bahnen werden natürlich, wenn sie mal alle da sind, da sind ja mehr als 50 Stück, wenn sie alle ausgeliefert sind irgendwann, die werden natürlich auch das Stadtbild so ein bisschen prägen und wenn man Menschen dazu bewegen will, mehr U-Bahn zu nutzen oder Stadtbahn, dann ist es vielleicht auch nicht so toll, wenn die dann in Zügen sitzen, die sichtbar aus den 1970er Jahren sind, während die Autos im Durchschnitt von 2000, die noch fahren, wahrscheinlich im Durchschnitt von 2015 sind. Das ist ja auch ein gefühlsmäßiges Ding.
Wann ist es denn soweit? Wann werde ich denn die erste dieser wunderschönen neuen Bahnen im Stadtbild sehen?
Also wir sind bislang, glaube ich, 6, die jetzt erstmal eingesetzt werden. Die werden auf der Linie U75 eingesetzt und starten am 30. Mai. Und dann werden die nach und nach gebracht. Also man muss sich das so vorstellen, momentan kommt alle anderthalb Wochen ein schwer Spezialtransport aus Bautzen und bringt eine dieser immerhin 40 Kilogramm schweren Bahnen im Leergewicht. Ne?
Bin sicher, du meinst nicht Kilogramm.
Ich mach das nochmal. Meine Kaffeemaschine schaltet sich auch gerade ab. Ich muss mal kurz warten. Ich bin auch sicher, dass ich nicht gehe. Momentan kommt alle anderthalb Wochen so ein Spezialtransport über die Straße aus dem sächsischen Bautzen und bringt eine dieser im Leergewicht mehr als 40 Tonnen schweren Bahnen. Also wenn sie mit uns Fahrgästen gefüllt sind, sind sie so 60 Tonnen schwer.
Also entschuldige mal.
Ja, mehr. Also viele, ganz viele Fahrgäste. So gut bin ich gar nicht in Mathe, um das irgendwie so spezifizieren zu können.
Ja, okay. Ja.
Und jedenfalls, die rumpeln dann so immer Tag und Nacht per Spezialtransport über die Autobahnen aus, sofern es da überhaupt eine ausgebaute Autobahn für die ganze Strecke gibt, und kommen dann auf dem Betriebshof in Herd an, wo die gelagert werden, und dann wird jede einzelne Bahn da fit gemacht, kriegt noch spezielle Düsseldorfer Features, wie zum Beispiel einen Fahrkartenautomat und Videoüberwachung haben die jetzt auch, das ist auch neu und so, und dann werden die ausgerüstet und nach werden die dann eben auf die Strecke gebracht und sollen dann, kannst du dir ausrechnen, bis unsere Enkel groß sind, wahrscheinlich werden durch Düsseldorf fahren.
Unsere Enkel, oh mein Gott. Ja, also wir müssen eigentlich mit anderen Worten sehr pfleglich damit umgehen.
Ja, in der Tat, das ist so. Oh aber Mann. Die halten lang. Guck mal, die alten Bahnen haben jetzt da, die aus den 70er Jahren, die haben ja über 1 Million Kilometer gemacht.
Oh, und was man so halten nennt.
Die Rheinbahn hat natürlich auch eine sehr fleißige Werkstatt, die da ja, eben. Jeden Tag Stellen mal wieder schön ja macht sagen. Und so. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Totalverluste. Also die sind dann schon...
Es hält nur noch mit Kaugummi zusammen.
Ja, so ungefähr. Die werden immer fleißig, werden die mit jeden Tag mit Kaugummi verklebt.
Okay, ja, coole Sache. Finde ich gut. Wo wir gerade so richtig viel schön Geld ausgegeben haben für Straßenbahnen, müssen wir an anderer Stelle ein bisschen sparen. Und wo spart man heutzutage am meisten? Da, wo es am teuersten ist. Mit der Energie natürlich.
Mhm.
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du das zu Hause lösen willst?
Ich habe die Heizung relativ optimistisch früh abgestellt dieses Jahr und mir war schweinekalt. Die Nächte gingen ja noch ganz schön runter. Jetzt geht's hier langsam, aber so vor, ich habe mich gewundert, wie kalt es doch noch wird in Ende April in Deutschland. Und
das ist so.
Ja, aber es ist krass und es ist interessant, was das.
Aber ich habe überlegt, ich glaube, man muss wirklich jetzt, ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal hinzugehen und nochmal so Verbraucherzentrale zu googeln und zu gucken, was man vielleicht nochmal machen kann, um ein bisschen Strom und Gas und so zu sparen.
Ist doch interessant, was es in Bewegung bringt, ne? Das ist also sowohl jetzt auf politischer Hinsicht, das hören wir ja gleich, aber auch so privat. In Bild-Zeitung hatte kürzlich einen Artikel, hab ich so gelacht, zum Thema Energiesparen. Nur diese 4 Stellen des Körpers muss man wirklich duschen. Da habe ich gedacht, okay, die Deutschen werden erfinderisch jetzt so langsam, wo sie noch ein bisschen Wasser sparen können.
Langsam erklärt sich mir auch, warum es in der Rheinbahn so gestunken hat, als du neulich gefahren bist. Und alles Bezettungsleser. Das mit dem Duschen kann man ja auch woanders erledigen. Man muss ja nicht zu Hause duschen. Man kann ja auch im Schwimmbad duschen. Und da macht die heiße Dusche natürlich besonders Spaß, wenn man vorher in einem saukalten Becken war. Und das macht die Stadt Düsseldorf uns jetzt viel leichter, denn demnächst wird sie die Schwimmbäder weniger stark beheizen als zuvor. Und Uwe Jens Runau, mit dem habe ich darüber gesprochen, der weiß alles darüber. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Uwe Jens Runau, passionierter Schwimmer.
Guten Tag, liebe Helene.
Ich weiß, dass du gerne ins kühle Nass steigst.
Ja.
Betonung liegt auf kühl.
Genau, das ist kühl. Vor allem, wenn man jetzt geht, so wenn die Freibadsaison gerade angefangen hat und nehmen wir mal an, man geht morgens früh so 7 oder so, wenn man dann reinspringt, ist es echt frisch.
Aber Leute wie du, die brauchen das ja einfach.
Ja, man wird davon auch wirklich wach und man freut sich, wenn man so nach 2, 3 Bahnen merkt, dass die Kühle so, die man eigentlich so 1 Zentimeter unter der Haut spürt, so langsam zurückweicht.
Wenn man langsam das Gefühl hat, man lebt doch noch. Wie warm oder kalt ist denn eigentlich das Wasser im Freibad und im Hallenbad normalerweise?
Im Freibad ist es halt so, dass das Wasser angeheizt wird, nennen die das. Und das war sonst immer so 24 Grad. Also wenn man ins Freibad geht, dann ist das Wasser mindestens 24 Grad warm. Mhm. Und dann kommt noch so ein bisschen Sonnenlicht ja über Tag hinzu, dann wird das was wärmer. Es gibt auch so Solarkollektoren, womit dann noch ein bisschen aufgeheizt wird. Aber jetzt sagt man, pass mal auf, wir machen das nicht mehr auf 24 Grad, sondern auf 22 Grad. Mhm. Und in den Hallenbädern ist das genauso. Da sagt man jetzt auch, also wir wollen das nicht mehr auf 28, sondern auf 26 haben. Und auch die anderen Becken, die sind dann so ein bisschen wärmer, ne? Das Kinderbecken, die Whirlpools da, das wird jetzt alles um 2 Grad runter gebeamt und das macht schon echt viel aus, weil 2 Grad niedrigere Temperatur bedeuten 25% Einsparung bei der Heizenergie. Das ist schon echt ein großer Effekt.
Okay, also es geht um Energiesparen.
Das ist der ganze Auslöser davon. Man muss sagen, dass die Düsseldorfer sich das in den letzten Jahrzehnten einfach immer kuscheliger gemacht haben in den Bädern. Früher war das so, dass die Freibäder gar nicht beheizt wurden. Das ist irgendwann dann in den 70er Jahren mal gekommen. Und dann ist das alles immer wärmer geworden, also in den Freibädern und auch in den Hallenbädern. Und da geht man jetzt einfach wieder eigentlich auf eine Art Normalmaß zurück, um Energie zu sparen, weil die Energie extrem teuer wird. Also wenn man es mal konkret auf die Bädergesellschaft bezieht, die rechnen so im Jahr vor Ausbruch Ukraine-Krieg mit 2,9 Millionen Euro an Energiekosten im Jahr für 50 Schwimmbecken in Düsseldorf. Es gibt ja nicht nur die, die wir so alle kennen, wo man reingehen kann. Es gibt auch noch Schulschwimmbecken und so weiter. Und jetzt war zum 1. April schon die Erhöhung von der Fernwärme. Der erste Schritt, ein mittlerer sechsstelliger Betrag, also 400.000 bis 600.000 Euro. Teurer zusätzlich, und im 1. Oktober kann das Ganze nochmal erhöht werden. Und Gas und Strom sind bis Ende des Jahres vom Preis her gesichert, dann wird das nächstes Jahr auch teurer. Also muss man davon ausgehen, statt 3 Millionen über den Daumen kostet das dann 4,5 Millionen Euro. Und die Leute reagieren jetzt auch im Großen und Ganzen mit Verständnis, wenn man sagt, ja, wollen wir was einsparen.
Das hat ja auch was mit der politischen Situation zu tun, ne? Letztlich mit der Abhängigkeit von Russland.
Genau. Ja, und das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach jetzt die Energie sehr viel teurer wird. Und ich glaube, auch keiner hat Interesse daran, dass die Bäderpreise sehr stark steigen. Sie werden steigen müssen zum Jahreswechsel, wird eigentlich immer zum Jahreswechsel angepasst. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Also, dass man sagt, das soll alles so bleiben und dann zahlen wir halt 1,50 Euro mehr pro Eintritt. Warum soll man nicht vernünftiger mit der Energie umgehen? Das war halt auch sehr luxuriös bis jetzt.
Das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, die Bädergesellschaft hat natürlich auch ein Interesse daran, dass möglichst viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auch schwimmen gehen tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn er sich dann morgens überlegt, steige ich jetzt um 7 ins 2 Grad kühlere Wasser oder nicht, dass er dann doch sagt, ich bleib lieber im kuscheligen Bett.
Helene, das glaube ich überhaupt nicht. Wer morgens um 7 Uhr schwimmen geht, jetzt schon, der geht auch dann noch schwimmen. Ich glaube eher die Warmduscher-Fraktion, die sonst nie schwimmen geht.
Ich stehe dazu.
Jetzt gehe ich doch mal, jetzt versuche
ja,
das große Risiko.
Doch. Um die Leute geht's doch.
Genau, nee, um die geht es nicht, weil die ja nur sowieso so selten gehen, zweimal im Jahr, und ansonsten sagen, ich bleib auf dem Sofa oder so. Oder ich gehe nur in Griechenland, wenn es 38 Grad ist, dann gehe ich ins Meer. Nein, also ich glaube, die 2 Grad sind auch nicht so hoch dramatisch. Also ich habe mich mal hier vors Freibad gestellt und ein paar Leute befragt am ersten Tag, jetzt am Montag, als die aufgemacht haben. Und eine Frau hat gesagt, oh, hat mich schon an Schweden erinnert, wo ich in den See gesprungen bin. Oh, ich hatte schon leichte Schnappatmung, aber die dachte, aber dann ging es aus, war eine Gewöhnungssache. Und die anderen, die ich befragt habe, die haben gesagt, ach, alles okay, und wir sind Schwimmer und dann machen wir das. Also ich glaube, die Hobbyschwimmer, die haben eher ein Problem als die Leute, die oft schwimmen gehen.
Ja, das glaube ich sowieso. Also was ich damit sagen wollte, war tatsächlich, so als Bädergesellschaft hast du es ja wahrscheinlich auch damit, dass Leute, die sonst eher so Sportmuffel sind, dann mal so ein bisschen da reinkommen und anfangen überhaupt erstmal. Und das ist natürlich... Ja. Verstehe ich schon, warum man es ihnen in den vergangenen Jahren, du hast jetzt gesagt, kuschelig gemacht, aber es geht ja nicht nur darum, dass man es den Leuten gemütlich macht, sondern auch einfach, dass man sie dazu kriegt, sich sportlich zu betätigen. Ja. Ne?
Also ich kann empfehlen dann, dass man nachmittags geht, weil über Tag eben die Sonnenenergie, die man über die Kollektoren eingefangen hat, in Heizenergie fürs Wasser umgesetzt worden ist.
Sehr gut.
Und es war jetzt am Montag beispielsweise so, dass dann um 2-3 Uhr war das Wasser 23 Grad und um 5 Uhr war es 23,5 Grad. Also hier, ne, und dann, das heißt, über Tag wird das Wasser echt wärmer. Und wenn man jetzt so empfindlich ist und sagt, heute war eigentlich der Tag im Jahr, an dem ich schwimmen gehen wollte, aber es ist ja so kalt. Ja. Helene, geh um 18 Uhr, dann ist es okay.
Okay. So ganz generell, hast du das Gefühl, dass in Düsseldorf eine starke Spardiskussion im Moment herrscht?
Ja, die geht gerade eigentlich los, weil das, was die Schwimmbäder sind, so der Vorreiter, weil das natürlich auch echt Energieschleudern sind, muss man mal sagen. Also ein Becken im Freien zu beheizen, weiß man ja, was passiert. Die ganze Energie geht nach oben sofort weg. Und aber die Stadt selber auch, die muss das ja auch machen. Die hat also 2000 Immobilien und da wird gerade genau die gleiche Diskussion geführt. Wie können wir auch da Energie sparen? Da geht es ganz im Generellen darum, wie warm die Räume sein müssen, kann man gar nicht verändern. Als Stadt, da gibt es Vorschriften vom Land, also die Arbeitsschutzverordnung. Und aber man kann natürlich die Regeltechnik genau anpassen, dass man sagt, wir wollen schauen, dass nicht die Leute, das beheizt wird, wenn gar keiner mehr da ist. Mhm. Oder dass man morgens zu einem Zeitpunkt anfängt, der ausreicht, damit es dann ab 8 Uhr warm genug ist und nicht einfach die Heizung durchlaufen lassen. Dass man nicht die Fenster permanent aufreißt, wenn man gleichzeitig stark heizt im Winter. Also man kann und vernünftig lüften und so. Und ja, an diesen ganzen Stellschrauben wird jetzt gedreht, damit auch da Energiekosten gespart werden.
Okay, na, das finde ich ja sehr löblich. Ich habe heute Morgen ja auch von unserem Wirtschaftsminister, Herrn Habeck, gehört im Radio, dass man wenn alle 10% sparen, dann könnten wir eventuell, auch wenn uns der Gashahn zugedreht wird, noch über den Winter kommen. Also ich bin schon ganz gespannt, was die
Stadt. Hast du denn bei dir zu Hause am Boiler beispielsweise, du kannst ja auch so deine Temperatur einstellen, deine Vorheiztemperaturen und so
weiter. Sollte ich wahrscheinlich mal, ne? Jetzt ist ja auch Sommer, es ist ja eigentlich viel zu heiß.
Man kann mal runterdrehen, auch im Winter mal ein Grad weniger. Geht doch. Ja,
gute Idee.
Pulli etwas dicker.
Ja, da sind wir mitten in der Mann-Frau-Diskussion. Ihr müsst euch halt vor, du musst ja auch einfach vorstellen, ne? So als Mann ist man ja auch ein Kraftwerk für sich, ne? Und bollert die ganze Zeit vor sich hin. Und ich als muskellose Frau bibbere nicht so durch den Winter. Ich bin über jedes Grad dankbar, was die Heizung ausspuckt. Aber gut, jetzt ist ja erstmal Sommer und Gott sei Dank ist die Heizung aus und wir können im T-Shirt Fahrrad fahren. Vielen Dank, Uwe Jens Runau.
Einen schönen Tag. Bis dann.
So, und jetzt müssen wir auch über die Landtagswahl reden, ne?
Naja. Okay. Da war doch was.
Was machst du Sonntag?
Ich werde Sonntag meine wichtigste Pflicht als deutscher Staatsbürger wahrnehmen und wählen gehen. Danach werde ich in die Redaktion gehen, weil ich ja dann auch darüber berichten muss, wie die anderen und ich gewählt habe.
Das wird ein langer Abend, oder? Für dich.
Das wird ein langer Abend. Ja, man muss echt immer einfach hoffen. Wir hatten, also aus Journalistensicht sind das da schreckliche Abende, wenn man nie weiß, wann die Ergebnisse kommen. Wir hatten ja mal bei irgendeiner Wahl vor kurzem das Problem, dass irgendein Wahllokal sich zerstritten hat.
Zerstritten?
Ja, die waren sich nicht sicher, was sie gezählt haben. Und dann mussten sie nochmal zählen. Da gab es irgendwie so eine Krise. Und wenn ein Wahllokal nicht vorliegt, dann hast du halt kein vernünftiges Endergebnis und so. Und dann endet der Abend nie. Und wenn es dann knapp wird, dann sitzen wir dann deswegen 2 Stunden warten. Also insofern, liebe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, bitte gebt euch Mühe.
Seid friedlich.
Sonst wird uns allen langweilig.
Bildet einfach irgendwie einen Durchschnittswert, das ist auch okay.
Genau. Schätzt grob, wie es gerade gibt. Nein, aber sonst natürlich Wahlabende finde ich immer super, super spannend, wegen des Zeitdrucks, aber auch wegen der politischen Folgen, die sowas hat und der allgemeinen Aufgeregtheit im politischen Betrieb. Ich mache das immer sehr gerne.
Ja, also wir haben Landtagswahl. Wir hatten ja schon kürzlich Landtagswahlen unter anderem im Saarland und in Schleswig-Holstein. Auch das war schon ein interessanter Stimmungstest, weil wir ja eine ganz neue politische Koalition im Bund haben, bei der ja viele sagen, das mit der Ampel, wie lange hält das eigentlich wohl? Das ist ja immer schon mal der erste spannende Faktor. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Dann haben wir einen Krieg in der Ukraine und alles, was da dran noch hängt, was wahnsinnig viel Einfluss offensichtlich auch im Moment auf die Stimmung im Land hat. Und jetzt ist noch die Frage, wie sieht's eigentlich in Düsseldorf aus, Arne? Unterrichte uns doch mal ein bisschen darüber, was eigentlich so eine Landtagswahl für Düsseldorf bedeutet.
Was sie politisch bedeutet?
Ja, erstmal überhaupt, wer wird hier eigentlich gewählt und wo und so? Gib uns doch mal die Basic Facts.
Also, wir haben in Düsseldorf 4 Wahlkreise für diese Landtagswahl. Ich muss mal kurz, warte mal eben so kündigen. Ich glaube 118, das ist so, ich kann es einmal richtig sagen. 180. Wir haben hier in Düsseldorf 4 Wahlkreise, der insgesamt 128 für diese Landtagswahl. Also das bedeutet, also Düsseldorf ist aufgeteilt für diese Wahl. Im Grunde, wenn du dir vorstellst, so wenn du ein Kreuz über die Stadt legst und das so in vier Viertel legst, genau. Und da gibt es Norden, Osten, Süden und Westen als Wahlkreise ungefähr. Und das sind jeweils, ich will jetzt nicht jeden Stadtbezirk runterrattern, das kann man nachgucken. Mhm. Und das hat halt zur Folge, dass quasi 4 Direktmandate vergeben werden, denn in jedem der 128 Wahlkreise wird ja immer ein Politiker, Politikerin direkt gewählt. Mhm. Und natürlich, der Rest ist ja Verhältniswahl, also da wird natürlich, die Zweitstimmen werden abgegeben und die werden ja sozusagen dann für ganz NRW in einen Pott geschmissen und dann werden da die Kräfteverhältnisse des nächsten Landtags.
Ja. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen weiter runter machen? Das ploppt ein bisschen. Sehr schön. Okay. Gut. Wer hat denn im Moment die Direktmandate?
Also die letzte Landtagswahl 2017 war ja eine ziemlich drastische Abwahl von Rot-Grün damals. Und damals sind alle 4 Düsseldorfer Direktmandate an die CDU gegangen. Mhm. Das war insofern spektakulär als das bei der Wahl davor. Ich glaube, die war 2013. alle 4 Mandate an die SPD gegangen sind. Hm. Also da siehst du, dass Düsseldorf schon ein bisschen ein Swing State ist, wobei ein schon CDU, also überdurchschnittlich starke CDU ist hier schon, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass auch die SPD hier Direktmandate holt. Und was diese Wahl ja noch etwas dazu interessant macht, ist, dass die Grünen ja auch, haben wir jetzt bei jeder letzten Wahl darüber gesprochen, dass die Grünen eben ein Rekordergebnis nach dem anderen zuletzt hatten und deswegen möglicherweise auch mal bei Direktmandaten mitwirken könnten. In Düsseldorf wäre das wahrscheinlich, wenn im Westen der Stadt eine Option, dass Stefan Engsfeld ist das namentlich, dass der dagegen die Angela Erwin von der CDU rechnerisch Chancen haben könnte.
Der ehemalige momentan. OB-Kandidat.
Genau, ehemalige OB-Kandidat. Und aber momentan würde ich sagen, ist das nicht unbedingt wahrscheinlich, aber das ist sehr schwer. Es gibt immer solche Runterrechnungen der der Prognosen auf einzelne Wahlkreise, aber die sind mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Die zuletzt, die Wahlen haben gezeigt, dass die Menschen sich doch recht spät entscheiden und es doch größere Schwankungen immer geben kann. Mhm. Und dieses Runterrechnen auf eigene einzelne Wahlkreise ist auch nicht so ganz ohne. Insofern will ich das nicht ausschließen. Und auch die SPD, die ja bundesweit auch nicht mehr so ganz schwach ist, wie sie mal war, hat durchaus auch Chancen, da vielleicht vor allem im Osten der Stadt und im Süden der Stadt durchaus Chancen, das Direktmandat zu kriegen. Im Norden, der nördliche Wahlkreis, der besteht aus dem Norden der Stadt und dann der Stadtmitte zusammen, da ist die CDU sehr stark. Also würde mich sehr
Das ist ja insofern immer ganz interessant, als wenn man sich wirklich fragt, verteile ich meine Stimmen irgendwie, Erststimme, Zweitstimme, auf zum Beispiel 2 verschiedene Parteien? Was bringt das dann? Also im Grunde genommen ist es ja sinnvoll, sich anzugucken, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wer hat denn eigentlich die besten Chancen in meinem Wahlkreis und wer hat überhaupt keine Chancen? Weil wenn ich meiner Erststimme zum Beispiel einem Kandidaten gebe, der 0 Chancen auf das Direktmandat hat, dann hat die Partei davon wirklich gar nichts, dann würde ich ihr besser die Zweitstimme geben, oder?
Grundsätzlich rechnerisch ist das natürlich so, diese Erststimmen verfallen im Gegensatz zu den Zweitstimmen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast den Kandidat von, keine Ahnung, irgendwas gewählt, was es nicht wird, ich will jetzt keine Partei nennen, dann ist deine Stimme sozusagen futsch, weil nur die Stimmen sozusagen zählen von dem Kandidat oder der Kandidatin die meisten bekommen
wir am Schluss. Aber du sagst Schwarz-Rot-Grün, irgendwie könnte alles.
Ja, die Leute wählen nicht mehr, die Bundestagswahl, da ist es ja genauso das System. Da hat sich gezeigt, die Leute wählen nicht mehr so wie früher, dass man sagt, die Grünen sind eine reine Zweitstimmpartei. Mhm. Die Grünen hatten für ihre Direktkandidaten doch bei der Bundestagswahl relativ hohe Werte. Also die Leute wählen nicht mehr dann, die Grünen wählen nicht automatisch SPD mit der Erststimme, weil dann, die ist auch irgendwie dann eher den Grünen näher als die CDU und dann kann sie gegen die CDU gewinnen, vielleicht das Direktmandat und die Zweitstimme ist dann grün. Also so wird nicht, denken die Leute, glaube ich, nicht mehr. Und die Grünen selber sehen sich ja inzwischen auch so ein bisschen als Erststimmenpartei, was ja auch so ein bisschen heißt, die sitzen richtig mit am Tisch der Großen. Mhm. Aber gut, ich will jetzt ja nicht alles durchrechnen, was es an strategischem Wählen gibt. Nein. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass die beiden traditionellen Volksparteien bei diesen Direktmandaten insgesamt natürlich die fast unter sich ausmachen. Ja. In NRW war das bis jetzt immer so. Köln ist die einzige Stadt, wo die Grünen ja so mörderstark sind, dass die da, glaube ich, auch momentan beim Direktmandat vorne sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Okay, und wird denn das Ergebnis der Landtagswahl irgendeine Auswirkung auf die Kommunalpolitik haben?
Das ist immer schwer zu sagen. Also es gibt immer so den traditionellen Satz, wir als Landeshauptstadt, für uns ist es nicht schlecht, wenn dieselben Farben im Landtag sind, weil dann arbeitet man einfacher zusammen. Ich habe aber das Gefühl momentan, wir haben es ja jetzt auch nicht, wir haben eine schwarz-gelbe Landesregierung, eine schwarz-grüne Stadtregierung, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die sich jetzt hier irgendwie alle, dass das nur so halb klappt oder so. Ich finde das immer sehr schwer, jetzt so konkret zu sagen. Es wird jetzt nicht irgendwie hier, werden jetzt nicht automatisch hier weniger Straßen saniert oder keine Oper gebaut, wenn der oder der regiert. Mhm. Natürlich sind das andere politische Schwerpunkte. Ich finde, man kann aus kommunaler Sicht sagen, es ist politisch eine echt heikle Zeit. Also ich fand, es gab schon Wahlen, die fand ich erheblich weniger bewegend von dem, was von den Aufgaben, die auf die nächste Landesregierung zukommen. Ne? Corona hat die öffentlichen Kassen schwer gebeutelt. Jetzt haben wir diese ganze Ukraine-Krise mit diesen zuletzt sehr, sehr düsteren Vorzeichen für die Wirtschaft. Also wir hatten diese Woche auch eine Umfrage unter Düsseldorfer Unternehmen, die gucken sehr schwarz in die nächsten Monate, wegen der gestiegenen Energiepreise vor allen Dingen. Wir haben das große Thema Energiewende, wo unbedingt auch Impulse von Bund und Land kommen müssen. Da wir als Kommune, also Düsseldorf als Kommune, will da ja viel bewegen momentan, was eine Verkehrswende angeht, aber da muss es eben auch jetzt eine kluge Politik auf Landesebene geben, dass da warten die Kommunen drauf. Es gibt also wirklich eine Menge große Aufgaben, wo die Landesregierung nicht nur Geld verteilen muss, sondern auch programmatisch eine Linie vorgeben muss. Insofern finde ich das schon sehr spannend, wer da jetzt regiert. Ich will aber jetzt nicht sagen, ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt nur so eine Farbenlehre ist, zu sagen, für Düsseldorf ist immer dann gut, wenn XY oder so. Das fände ich jetzt echt zu platt. Da kommt es auch sehr auf die Handelnden an.
Ja.
Aber es ist so, wir sind Landeshauptstadt. Insofern sind wir ein bisschen an der Landespolitik auch näher immer dran als andere Kommunen. Das kann man schon sagen.
So, jetzt haben ja hoffentlich alle schon ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. Wenn man jetzt feststellen sollte, dass man am Sonntag eigentlich doch keine Zeit hat und doch lieber Oma besuchen will in Wuppertal und deswegen nicht ins Wahllokal gehen kann, kann man ja noch bis relativ kurz vor knapp Briefwahl machen oder tatsächlich schon vorher vor Ort sozusagen wählen. Ne? Man kann im Wahlamt wählen.
Genau, wir haben so eine sozusagen vor Ort Briefwahlmöglichkeit. Das Wahlamt, das ist an der Brinkmannstraße, ist geöffnet. Da kann man hingehen und dann gilt man offiziell als Briefwähler, aber hat im Grunde genauso in die Urne geschmissen, wie wenn man das am Sonntag macht. Mhm. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, noch möglich bis Freitag.
Mhm. Cool. Also das geht.
Genau, und ansonsten, wenn die Unterlagen noch nicht da sind, sollte man jetzt langsam mal Terz machen, denn das wird jetzt relativ knapp. Aber das ist, glaube ich, auch klar. Das Einzige, was immer wichtig ist, weil es viele Leute nicht wissen, wenn man Briefwahl beantragt hat, ist man aus dem Wählerverzeichnis in seinem Wahllokal gestrichen. Mhm. Also man kann nicht die Briefunterlagen zu Hause liegen lassen und sagen, ey, Sonntag ist das Wetter so toll, ich möchte doch persönlich ins Wahllokal gehen, dann werden die einem da sagen, ist nett, aber gehen Sie doch bitte wieder nach Hause.
Ja, und dann ist es ja auch vorbei.
Unverrichtete Dinge.
Hat man nicht gewählt.
Also da muss man jetzt auch dafür sorgen, dass die Brief- und Wahlunterlagen wieder ankommen.
Okay, mit anderen Worten, man sollte die jetzt sehr bald auch entweder persönlich im Wahlamt abgeben. Ich glaube, mit der Post schicken ist fast schon zu spät, ne?
Nee, Post sollte man bis Mittwoch eingeworfen haben. Also jetzt zu spät. Also man kann die dann persönlich noch einwerfen. Genau, wie diese ganzen mannigfaltigen Spezialfälle, die es da beim Wählen gibt, kann ich empfehlen, RP Online lesen oder auf der Seite jetzt nach vom Wahlamt nachgucken. Das würde jetzt hier zu weit führen.
Wir verlinken das alles in den Shownotes.
Aber es gibt alles in den Shownotes. Im letzten Moment gibt es Möglichkeiten, irgendwie die Stimme abzugeben. Das wird einem schon sehr erleichtert und sollte mit entsprechendem Ehrgeiz zu schaffen sein.
Kriegen wir hin. Also, Freunde der Nacht, rp-online.de/reinpegel, da kriegt ihr den Artikel, wo ich alles verlinke, was dazu nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Happy Demokratie, kann ich nur sagen.
Wir haben jetzt nicht über Düsseldorferinnen und Düsseldorfer im Landtag gesprochen.
Müssen wir das noch?
Nee, okay. Ich wollte nur sagen, dass man natürlich nicht nur mit dem Direktmandat reinkommt, sondern auch über die Listen, aber vielleicht ist das auch zu basal.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich.
Ich muss jetzt nochmal Happy Demokratie sagen, ich bin hier nämlich reingefunkt.
Ja, würde ich sagen, Happy Democracy, frohes Wählen. Finde ich super. Ich freue mich immer, wenn Wahltag ist. Ich finde das immer schön. Mhm. Dann auch also vom Fernseher sitzen und die Balken hochgehen und so, das mag ich gerne. Das erlebst du ja nie, aber ich finde es immer toll.
Ich stehe immer mit irgendwelchen Leuten da, muss immer vorher entscheiden, ob ich irgendwo hingehe, wo gleich gejubelt wird oder traurig ist. Wir mixen immer so durch in der Redaktion. Wer mal die euphorischen Abende darf und dann danach wieder bei den traurigen Gestalten stehen muss. Man muss das immer einfach.
Ich meine, man kann sich ja vielleicht, wie reagierst du, wenn du bei so traurigen Gestalten, bist du dann auch deprimiert oder ist es dann eher so, dass du denkst, ach, ist doch toll, dass ich nicht in der X-Partei bin oder so?
Mir macht das immer Spaß. Ich gucke immer total gerne dann zu. Also es sind ja auch unheimliche Dynamiken, die dann auf so Ballpartys losgehen. Und,
knutschen die Leute da auch?
Nee, das kann man jetzt nicht.
Mit der Bier geext?
Ja, das eher.
Gedeepshoated.
Das eher. Es gibt auch immer so 18 Uhr Gucker, die kommen nur kurz zur Partei, jubeln kurz mit und sind dann wieder verschwunden. Es gibt dann Leute, die dann auch da versacken am Schluss und auch irgendwie, bei der SPD war es ganz lustig, bei der Kommunal, weil da erinnere ich mich, da saß so ein Tisch blieb sitzen und dann war der ganze Raum war schon leer, weißt du, die hatten die bei der Wahl total verloren, bei der Kommunal saßen da in der Ecke und haben, glaube ich, die Zukunft der Sozialdemokratie noch kurz
begraben.
Bis sie die Tiefe erörtert, das ist dann schon so, das ist dann auch manchmal ganz spannend, was man da so mitkriegt. Also einerseits kriegt man ja diese Statements natürlich und so, wir sind mit unseren Botschaften nicht durchgekommen oder so, was dann immer gesagt wird. Ne? Und dann ist natürlich aber auch interessant, was das für Parteien und Karrieren bedeutet und so. Das sind ja schon auch Abende, wo dann auch mal gerne zurückgetreten wird oder ja, wo man stimmt. Auch merkt, irgendwie die Stimmung in den Parteien ist. Ich finde das schon immer sehr
schön. Auf jeden Fall. Aber das Essen ist nicht so gut, oder?
Nee, da gab es bei der Wahlparty, es ist ja wegen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wegen Corona war das ja eh alles so eingeschränkt. Ja. Da soll man ja
ich kann mich nur an irgendwie so trockene Brezeln und so Apfelschorle erinnern, ehrlich gesagt.
Also fürs kulinarisch muss man nicht dabei gewesen sein.
Nee, eigentlich nicht.
Schon sagen.
Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Sonst wäre ich natürlich schon vorgestern akkreditiert gewesen.
Okay. Ja, man gibt ja diese Tradition als Journalisten, vorher immer Pizza zu bestellen, Lektion-Pizza.
Das ja, das stimmt. In der Redaktion dann, naja, das ist
eigentlich. Weil nach 18 Uhr kommst du irgendwie nicht zum Essen, das heißt, du musst irgendwie zu so einer komischen Uhrzeit fünf dir noch eine Pizza reinschieben, damit es irgendwie vorhält.
Apropos vorhält, hält eigentlich das gute Wetter vor?
Ja, das wissen wir nicht, aber wir kennen jemanden, der es weiß.
Der Wetterstruxi nämlich.
Wir befinden uns ja gerade mitten in den Eisheiligen, like wer sie noch kennt, und bewegen uns jetzt von den Eisheiligen weg in Richtung Frühsommer. Grüße euch damit zum Wochenendwetter. Naja, also Eisheilige haben wir ja nicht wirklich. Die wurden erstmal vor den Eisheiligen angekündigt, also vor dem 11. Mai. Da waren sie aber auch nicht so richtig präsent. Dann sollten sie am Ende der Eisheiligen kommen. Das ist laut Kalender der 15. Mai, also am Sonntag. Und auch dort kann ich schon mal sagen, da wird gar nichts kommen, was so richtig kalt ist. Deswegen gucken wir jetzt mal ganz gespannt auf das Wochenendwetter. Der Samstag bringt uns am Morgen noch relativ kompakte Wolken. Die werden sich dann nach und nach auflösen und es wird ein recht freundlicher Tag. Aber wir haben im Moment eine Wetterstruktur, wo das Hoch zwar über uns liegt, aber in der Höhe nicht so ganz ausgeprägt ist. Das heißt, es kann sich im Laufe des Tages immer mal wieder so einzelne Quellwolken können sich halt eben bilden und diese können dann entsprechend auch ein bisschen kompakter werden, sodass dann die Sonne auch im Tagesverlauf nochmal etwas schwerere Stunden bekommen könnte. Regen ist aber wohl keiner dabei und die Temperaturen liegen bei 9 bis 22 Grad. Dann blicken wir noch auf den Sonntag. Und hier ist es auch irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus allem. Stand jetzt ist der Morgen relativ kompakt, relativ dicht bewölkt. Hier lösen sich die Wolken dann zum Vormittag auf, ziehen dann aber zum Nachmittag schon neue Wolken auf, die es dann erneut der Sonne relativ schwer machen dürften. Temperaturen steigen aufgrund der Bewölkung an und liegen dann so im Groben bei 12 bis 24 Grad. Es könnte sogar sein, dass sogar 25 Grad schon erreicht werden. Mit Blick auf die neue Woche, hier wird der Montag ein bisschen kühler werden, es können einzelne Schauer fallen, diese Schauer können es dann auch noch am Dienstag geben, Temperaturen steigen dann aber bereits wieder an und dann könnte es dann zum Mittwoch hin bis zu 28 Grad geben und das Ganze in Begleitung von Schauern und Gewittern am Nachmittag. Donnerstag und Freitag betten sich da so ein bisschen mit ein, wobei der Freitag schon eine deutliche Spur kühler werden dürfte und damit dieses kurze Sommerintermezzo dann definitiv unterbrechen. Aber wie es dann weitergeht, das gucken wir uns dann nächste Woche Freitag ganz in Ruhe an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, gilt wie immer, schickt uns am besten einfach eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder findet uns auf Twitter, da heißen wir, wie nochmal, Arne?
@HelenePawlitzki und @ArneLieb.
Das ist korrekt. Und so ähnlich heißt man auch in Wirklichkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.